Ich habe heute den offenen Brief von euch gelesen.
Ja.
Und da sprecht ihr zwei Ereignisse der letzten Zeit an, nämlich die Spiele in Borna und in Schildau. Vielleicht magst du kurz erklären, was da passiert ist.
Mhm. Ja. In Borna hatten wir vor inzwischen anderthalb Monaten ein Auswärtsspiel. Diesem Auswärtsspiel ging regelrecht monatelange Beratung voraus. Wir haben ja bei praktisch jeglichen Auswärtsspielen immer Sicherheitsbesprechungen mit Polizei, Ordnungsamt und den jeweiligen Vereinen, weil unsere Spiele, die Auswärtsspiele als Sicherheitsspiele eben immer gewertet werden von den Behörden. Das hängt natürlich mit den Erfahrungen des Roten Sterns in der Provinz zusammen, vor allem mit Brandis, mit dem Überfall von 50 maskierten Neonazis auf Fans und Spieler vom Roten Stern Leipzig. Ne? Seit 5 Jahren etwa haben wir immer diese Sicherheitsbesprechung. Und in Borna kam dazu, dass bei Borna 3 Spieler aktiv sind, die am 11. Januar 2016 in Konnewitz dabei waren, als wiederum 200 Nazis und Hooligans den Stadtteil zerlegen wollten und dann in einem Polizeikessel gelandet sind. Und von diesem Polizeikessel, da hat die Polizei alle 200 Personen kontrolliert, wurden irgendwie die Daten der Polizei geleakt, also die Namen der dort festgehaltenen Personen. Und da waren unter anderem 3 Spieler von Borna dabei, gegen die wir also hätten normal Fußball spielen sollen, als wäre nichts gewesen. Wir haben das dann auf die Tagesordnung gebracht, auf verschiedensten Wegen, haben den BSV Borna, den SV Borna angeschrieben, haben uns mit dem Verband auseinandergesetzt, mit der Polizei. Wir machen das auch alles ehrenamtlich. Es war ein großer Aufwand, 3 Monate Vorbereitung im Prinzip, und das kleinste mögliche Zugeständnis, was wir erreichen wollten, war, dass der Borna SV auf diese 3 Spieler verzichtet während des Spiels. Das ist dann auch so passiert. Allerdings gab es dann einen Spielabbruch in Borna, irgendwie in der 87. Minute oder so, beim Stand von 1-0 für Borna. Da haben nämlich die Spieler von Borna dann die 3 Trikots der Spieler, also der 3 Nazis, hochgezeigt, woraufhin unsere Spieler sich entschlossen haben, nicht weiter zu spielen, weil das dann mit sportlicher Auseinandersetzung doch nicht mehr zu tun hat. Ja, genau. Und dann kochte das Ganze hoch. Dann gab es Stellungnahmen vom Borna SV. Auch wir haben uns in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet. Allerdings drehte sich die Debatte irgendwann nur noch um so Detailfragen, was irgendwie in der Sicherheitsbesprechung abgesprochen wurde und was nicht. Also so gegenseitig, also Vorwürfe von Borner Seite, wir hätten uns an Absprachen nicht gehalten, während es jetzt um die Beteiligung der Spieler zum Beispiel dem Nazi-Übergriff überhaupt nicht mehr ging und auch eine Auseinandersetzung des Vereins und vor allem auch des Teams in Borna mit der Gesinnung der 3 Spieler praktisch überhaupt nicht stattfand. Und genau, auch das war ein Auslöser für uns da nochmal zu positionieren, nachdem also auch immer Vorwürfe in unsere Richtung laut wurden, die völlig am Sachverhalt vorbeigehen. Und dazu kam ja, dass wir dann, dass das Spiel gegen uns gewertet wurde. Das ist natürlich völlig klar. Wir haben das Spiel ja selber abgebrochen. Wir also haben das Sportgerichtsurteil auch akzeptiert. Aber die Strafe, die dann daran hing von 1.500 €, die ist schon immens. Also für einen Verein in der, ich glaube, 7. Liga. Ne? Schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel. Und der Borna SV hat auch eine Strafe bekommen für unzureichenden Ordnungsdienst. Also das sind so sind die Sportgerichtsurteile irgendwie immer. Das ist jetzt keine politische Institution. Da sitzen irgendwie so 3 ältere Herren vom Verband zusammen und überlegen dann, wie sie so einen Vorgang werten sollen und sind damit regelmäßig, wenn es um den Roten Stern geht oder irgendwie der Rote Stern beteiligt ist, überfordert mit so einer Sportgerichtsentscheidung, genau. Also das war die Sache in Borna. Mhm. 2 Wochen später haben wir dann in Schildau gespielt. In Schildau haben wir bisher eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Schildau ist in der Nähe von Wurzen, dort gibt es eine organisierte Neonazi-Szene, dort gibt es so eine Art Nazi-Unternehmer, der da ganz viele Angestellte hat, die seiner Gesinnung sind, die drucken T-Shirts, die betreiben ein Sonnenstudio, also wirklich ein ausdifferenziertes Wirtschaftssystem, welches da von diesem Nazi betrieben wird, und von dem die Kameradschaft, könnte man fast sagen, die war da immer mit dabei, die nennen sich Schildauer Jungs, sind inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen, aber haben auch Nachwuchs und Verbindungen nach Leipzig, da in die Hooligan- und Nazi-Szene und in die Freefight-Szene, und einer der Nazi-Freefighter spielt dort wiederum oder hat dort auch Fußball gespielt. Jedenfalls waren diese Leute immer präsent. Ne? Das war schon nach Brandis wirklich unangenehm. Jetzt, also weil da unter anderem auch Täter dabei waren, die damals in Brandis eben auch dabei waren und dort in Schilder da eben auf der anderen Seite stehen und transparent gemalt haben. Love Football, Hate Roter Stern, ne, was halt eine Anspielung ist auf Love Football, Hate Faschism, unser Vereinsmotto sozusagen. Und das steigerte sich aber über die Jahre, das wurde eigentlich immer schlimmer, weil dort wiederum die spezielle Konstellation auch sehr speziell ist, könnte man sagen. Also dort hatten wir auch interessanteste Auseinandersetzungen mit den Behörden, mit der Stadtverwaltung, die also eine Vorstellung von demokratischer Auseinandersetzung haben, dass eben die Haare zu Berge stehen. Also vor 2 Jahren wollten sie uns verbieten, hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, dass der Verein die Stadionordnung so anpasst, dass jegliche Transparente im Stadion verboten sind, was sich natürlich ganz klar gegen uns richtet, weil die Zuschauerschaft von Schildau praktisch überhaupt keine Transparenz hat, ne? Also jetzt mal abgesehen von diesem Schildauer Jungs-Plakat und steigerte sich dann dieses Jahr nochmal, da wollten sie die Stadionordnung wieder anpassen und zwar sollten dann auch Filmaufnahmen bei Sicherheitsspielen verboten sein, was natürlich erstmal total widersinnig klingt, so im Sinne von, warum soll man denn bei Sicherheitsspielen nicht filmen? Da ist es doch gerade wichtig, irgendwie Dokumente zu haben, wenn irgendwas passiert. Naja, aber richtet sich natürlich auch ganz klar gegen Roten Stern. Wir haben immer das Glück gehabt, dass wir von Ereignissen auch Bilder hatten. Das macht sich in der medialen Auseinandersetzung ja immer ganz gut. Ne? Ja, also dort liegt vieles brach und wir fahren dort wirklich immer sehr ungern hin, weil dann natürlich die Mannschaft auch das ganze Spiel über beschimpft wird. Die Schikanen beim Einlass sind wirklich erheblich und ja, das war dieses Jahr auf jeden Fall ein weiterer Höhepunkt dieser Schikanen und dazu kommt dann eben, dass nach Spielende sich die Spieler dann noch Sprüche anhören durften von den Zuschauern. Sowas wie hier, Konnewitz war erst der Anfang, ne? Da wieder diese Anspielung auf den 11.01. auf den Nazi-Angriff in Konnewitz und dann muss man sich noch mit angucken, wie diese Nazis dann nach Spielende dann auf einmal doch wieder ihr Transparent ausrollen dürfen, ne? Niemand greift ein. Also da ihr Schildauer Jungstransparent, da werden also die Anordnungen, die getroffen werden, völlig nachlässig gegenüber den eigenen Anhängern umgesetzt. Da kommt man sich schon blöde vor und dann sieht man noch, wie die Nazis dort mit den Vereinsverantwortlichen abklatschen. Man sitzt zusammen beim Bier und so. Also da gibt es eine Normalität des Auftretens der Nazis, die im Prinzip allem widerspricht, was auch der Verband und der DFB in den letzten Jahren da progressiv vorangebracht haben, versucht haben voranzubringen. So muss man es, glaube ich, sagen.
Was hat denn der DFB genau versucht dort in dieser Kreisklasse?
In der Kreisklasse hat der DFB natürlich nichts versucht, aber von oben wurden ja da die Statuten verändert und so, ne? Und man distanziert sich inzwischen klar von Rassismus und Faschismus. Das war ja nun auch wirklich nicht immer so. Es steht halt überall erstmal auf dem Papier, ne? Und unsere Erfahrung mit dem Roten Stern ist, dass wir diese Sätze, die da erstmal auf dem Papier stehen, wir haben dann immer die Auseinandersetzung ganz, ganz konkret bei den Spielen, ne? Und merken eben, dass da der Verband, in dem Fall dann der Sächsische Fußballverband, keinen Umgang hat mit den konkreten Zuständen in Sachsen. Ne? Also das steht auf dem Papier, aber was daraus folgt, ist völlig, völlig unklar eigentlich.
Und lass nochmal zurückgehen zu dem Angriff auf Konnewitz am 11.01. Was war genau der Anlass von und kannst du vielleicht den fußballpolitischen Zusammenhang noch liefern?
Ja, der Angriff am 11. Januar, das war ein politisch motivierter Angriff einfach auf einen Stadtteil von Leipzig, der als linksalternativ gilt. Ne? Konnewitz ist ein Symbol unter Nazis, dass Leipzig an sich gilt, mehr oder weniger als rote Hochburg und Konnewitz da nochmal speziell als Zeckenviertel. Ne? Und am 11.01. hatte Legida, oh Gott, was war denn das, ersten Geburtstag wahrscheinlich, das heißt, viele Leute waren in der Innenstadt und haben gegen Legida protestiert und diese Chance sozusagen haben da 200 Nazis genutzt, um eben im Stadtteil einzufallen und da auf einer Straße die kompletten Läden zu zerschlagen, auf einer Straße, auf der unter anderem auch das Vereinsheim vom Roten Stern sich befindet, ne? Also der Fischladen. der nur leicht beschädigt wurde, aber ja, ganz klar richtete sich der Angriff gegen im Prinzip diesen linken Stadtteil und damit auch gegen Rotenstern Leipzig. Und nachdem die Namen veröffentlicht wurden, hatte man so ein bisschen einen Überblick bekommen über die Strukturen, die da beteiligt waren, also auf Angreiferseite bei den Nazis. Und da sind eben unter anderem 20 aktive Fußballer dabei gewesen, ne? Oder so ungefähr. Und davon wiederum mehrere, die in den Gefilden spielen, wo auch der Rote Stern mit verschiedenen Teams spielt und unter anderem eben auch die BSG Chemie, ne, mit denen man sozusagen da im Fußballalltag dann auf einmal zu tun hat. Ja, sonst weisen die Verbindungen eben auch nach Dresden und dort in die Hooligan-Szene. Leipzig, die Hooligan-Szene hatte ich schon erwähnt, die ja große Überschneidung hat dann mit der organisierten Nazi-Szene. Also das war schon, und mit der Free-Fight-Szene, das ja, war ein politisch motivierter Nazi-Angriff auf diesen Stadtteil, und betroffen war unter anderem auch der Rote Stern Leipzig, beziehungsweise war er auch Ziel dieses Angriffs, ne? Und mit den Tätern haben wir tagtäglich dann im Alltag da, im Fußballalltag zu tun. Und ja, haben versucht, und das einfach auf die Tagesordnung zu heben, diesen Fakt, und da eine Auseinandersetzung herbeizuführen der Vereine und auch des Verbands. Und mittelfristig ist jetzt eben noch keine Linie zu erkennen, und das können wir einfach nochmal auf die Tagesordnung setzen mit diesem offenen Brief.
Jetzt nach dem Angriff auf Connewitz am 11.01., wie siehst du eure Aktivitäten seit eurer Gründung? Resigniert man da nicht irgendwann? Also es ist ja schon ein ziemlicher Negativ-Höhepunkt gewesen, oder?
Ja, ach, resigniert sind wir nicht. Ich meine, wir haben gerade eine Sportanlage zugesprochen bekommen, der Verein wächst, ne? Wir spielen mit ganz vielen Jugendmannschaften da in der Stadt, da gibt's überall gar keine Probleme. Wir sind akzeptierter, ja, Player da irgendwie auf diesem sportlichen Niveau erstmal, und die Stadt, ja, hat uns auch das Vertrauen ausgesprochen jetzt mit der neuen Anlage, dass wir da in der Lage sind, dort dieses Gelände zu bespielen und zu renovieren, instand zu setzen. Also es passiert auch viel gutes Zeug, ne? Wir haben den Sozialtrakt auf einer anderen Sportstätte jetzt fertig renoviert und saniert, und der ist vor der Übergabe, demnächst wird ein Kunstrasenplatz fertig. Also es läuft halbwegs rund, ne? Aber diese politische Auseinandersetzung außerhalb der Stadt mit Vereinen, die uns nicht wohlgesonnen sind, und mit dem Verband, der keine Linie findet auf diesem Gebiet, die begleiten uns schon seit langer Zeit, begegnen uns immer wieder, und da passieren auch Sachen praktisch immer wieder, ne? Diese Sportgerichtsentscheidung, das ist inzwischen schon alles, das ist fast schon ein bisschen Routine, muss man sagen, ja? Aber nichtsdestotrotz hören wir ja nicht auf, diese Auseinandersetzung zu führen, und je stärker der Verein dasteht, desto eher kann man ja auch mit so ein bisschen Nachdruck gegenüber dem Verband agieren und hat auch andere politische Mittel zur Verfügung, ne?
Wie hat das funktioniert mit eurem neuen Standort in der Teilstraße? Ich habe gesehen, ihr habt da eine große Kampagne gefahren. Wie hat das letztendlich geklappt?
Ja, also die Anlage wurde Ende des Jahres frei. Ein anderer Verein wurde von der Stadt da mehr oder weniger runtergeschmissen von der Anlage. Die Anlage ist im absolut maroden Zustand, also die Plätze wie auch die Gebäude. Dann gab es eine Ausschreibungsfrist, das ist neu für die Stadt. Die Stadt hat ja damals vor 30 Jahren, ne, kurz nach der Wende, vor 25 Jahren, kurz nach der Wende, sämtliche Anlagen vergeben, aber einfach so sozusagen, wo ein Sportverein war, ja, die haben dann die Anlage gekriegt, und die haben alle Pachtverträge über 30 Jahre. Das läuft also bei allen Vereinen noch eine ganze Weile. Jetzt war das die erste Anlage, die wieder frei wurde, und hat sich die Stadt entschieden, ein anderes Verfahren anzuwenden, also die Anlage nicht einfach zu vergeben, sondern so ein Konzeptverfahren zu machen. Das heißt, man musste ein Konzept schreiben zur Bewirtschaftung der Anlage. Es gab dann, glaube ich, drei interessierte Vereine. Allerdings hat nur ein Verein dann tatsächlich das Konzept geschrieben, das waren wir. Und jetzt hat es eine ganze Weile gedauert, bis die Stadt dieses Konzept auch gelesen hatte und das für gut befunden. Und jetzt haben wir den Nutzungsvertrag übergeben bekommen, und jetzt wird gerade der Pachtvertrag fertig gemacht, und der läuft dann auch wieder 30 Jahre. Ja, genau. Natürlich haben wir da mit einer großen Öffentlichkeit und mit viel Solidarität und Unterstützung am Ende nachweisen können, dass wir da in der Lage sein werden, das zu schaffen. Also wir hatten unter anderem eine große Unterschriftenkampagne. Ne? Es gab, lief ganz viel über die sozialen Medien. Andere Fangruppen, befreundete Fangruppen haben uns unterstützt und so. Da lief echt viel und da steckt auch ein Haufen Arbeit drin. Also wie gesagt, wir machen ja auch alles ehrenamtlich. Ne? Da hat sich eine AG gebildet aus 5, 6 Leuten, die sich praktisch nur damit beschäftigt haben, über Monate hinweg. Ja, also da ist echt viel passiert schon im Vornherein und ja, jetzt geht die Arbeit richtig los dort.
Wie habt ihr das geplant jetzt mit dem neuen Haus? Saniert ihr das selber und wie finanziert ihr das?
Ach, das ist ein Plan, der über irgendwie mindestens die nächsten 10 Jahre greift. Ne? Also jetzt werden erstmal die Spielstätten wieder bespielbar gemacht, also die Plätze und dann so kleinere Maßnahmen drumherum und bis dann das Gebäude irgendwann komplett wieder in Schuss ist, da ist auch noch eine Turnhalle mit dabei und so, also das wird noch relativ lange, viele Jahre dauern.